Du hörst was?
Ich höre hervorragend.
Ich auch, ich bin fasziniert. Ich kann mich auch wieder bewegen. Das ist
noch besser. Und du bist heute fancy abgestimmt.
Ja, ich habe mir den Pulli, ich habe mir eigentlich einen anderen gekauft und dachte, warum soll ich mir nur einen Pulli bestellen?
Er passt perfekt zu deiner Brille.
Ja.
Schade, dass wir keinen Farbpodcast haben.
Dass wir kein visuelles Medium sind, ne?
Ja, wir müssen gleich ein Foto von dir machen. Damit die Zuhörenden auch sehen können, wie farblich fest abgestimmt du heute bist.
Man kennt irgendwie ein Muster. Ne?
Der Blau. Pulli hat kein Muster.
Der Pulli hat kein Muster, klingt auch so nach so eine Mallorca-Party-Hit wie Der Zug hat keine Bremse vom selben Party-Hit-Komponisten, Schreiber, Mensch.
Oh, ich habe Karnevalshits gesungen am Wochenende. Aber bevor wir hier jetzt in die Tiefe gehen, sollten wir vielleicht anfangen.
Ich gucke mal, wo ist denn der?
Herzlich willkommen.
Hallo. Ich wollte jetzt irgendwie, Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern über, dann hört der Text auf. Ich dachte, ich könnte intellektuell was machen, aber...
Passend zu Heikos Pullover.
Ja, passend zu dem mega tollen Wetter da draußen.
Herzlich willkommen bei Lehrer, Tochter und Zimmermannssohn.
Ja, gefühlt haben wir uns seit Ewigkeiten nicht mehr gehört, gesehen, gesprochen.
Aber gelesen.
Ja, ja.
Und wiedererkannt.
Ja.
Auch wenn du farbenfroh bist wie selten heute.
Das halte ich jetzt aber für einen sehr kreativen Umgang mit der Wahrheit, um nicht so laut Fake News zu schreien.
Ich glaube, die letzten Male haben wir uns einfach getroffen, wenn du im Beerdigungsmarathon warst.
Ja, ich habe immer da. Ich habe heute mal keine Beerdigung.
Ja, man sieht's.
Ich hatte schon zwei die Woche.
Man sieht es.
Das ist, ja. Also, ich meine, denk mal anhand der Stimmung, die hier gerade herrscht, bei dem herrlichen Wetter und bei den flapsigen Sprüchen über mein unfassbar farbenfrohes Outfit, das eigentlich heute im Prinzip aus zwei Farben besteht, blau und weiß und schwarze Schuhe und ein rotes Herz, das ich zum Kneten in den Händen habe, damit ich irgendwas weiß, was ich mit den Händen machen kann. Ja, warum haben wir uns heute hier versammelt?
Es ist mal wieder Monatsanfang.
Also wenn man es hört, ja.
Wenn man es hört.
Theoretisch ist Monatsende, aber...
Und wir zwei haben überlegt, wir haben tatsächlich relativ lange überlegt, was wir...
Ja, ich glaube, wir hatten irgend so was Frommes zuerst, ne?
Mhm.
Pilger der Hoffnung.
Haben wir Abstand von genommen.
Ja.
Wir pilgern nicht dieses Jahr.
Wir sind nicht fromm dieses Jahr.
Mhm.
Aber falls das irgendjemand doch interessieren sollte, der das hört und unbedingt was zu Pilgern der Hoffnung hören will und es gegoogelt hat, was es ist, kann uns
auch
gerne...
Darf sich bei Heiko melden.
Darf sich bei Anke melden oder bei uns oder bei irgendjemand. Bitte melde dich. Kennst du das noch?
Bitte melde dich?
Ja.
Oh, da gab es mal eine Sendung.
Ja.
Passt aber nicht zu unserem Thema.
Doch. Weil wenn sich
Ach so,
guck mal, Überleitung. Wenn sich derjenige oder diejenige, die vermisst worden war, gemeldet hat, dann war die vermisst haben. Was waren die dann?
Glücklich.
Aha. Guck mal da. Spontane Überleitungen zum Thema.
Glück. Denn im März war Weltglücktag.
Ich muss ja ehrlich, fairerweise sagen, bis du davon erzählt hast, habe ich mir gedacht, habe ich noch nie gehört.
Oh, den gibt es aber schon einige Jahre, diesen World Happiness Day tatsächlich.
Wann ist der im März?
Am 20. März.
Das heißt, in der Theorie hätte ich am 19. am Josefstag Fastenzeit brechen können und mich dazu entscheiden können, den 20. direkt mit zum Feiertag zu erklären und dann die Fastenzeit auch brechen und das Eis, was ich an Josef gegessen habe, auch am 20. zu essen. Ich bin schlecht informiert manchmal, wenn es ums Brechen von Fastenzeiten geht.
Ich bin raus aus diesem Fastengame in diesem Jahr.
Aber also, wer hat denn diesen World Happiness Day ins Leben gerufen?
Ja, da fragst du jetzt die Richtige, das kann ich dir nicht sagen.
Ich dachte, du wärst...
So weit ging meine Recherche nicht.
Wie bist du denn auf den Tag gestoßen? Das habe ich völlig vergessen zu fragen.
Tatsächlich bin ich darauf gestoßen, weil wir ja einmal im Jahr in Koblenz den Blaulichtgottesdienst ausrichten für alle Haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Koblenzer Blaulichtfamilie. Und wir hatten vor einigen Jahren das Thema, das steht immer unter einem Motto, und das Motto war, wann geht der Himmel auf? So, und dazu gibt es ja auch ein Lied von...
Der Himmel geht über allen auf allen, über allen.
Nein, ich meine, sicherlich auch das, von einer deutschen Band. Jetzt bin ich mir völlig auf dem falschen Fuß. Wie heißen die denn?
Ärzte, Sportfreunde Stiller, Toten Hosen.
Nee, die haben auch das mit dem Denkmal gemacht.
Wir sind Helden. Sie haben uns ein Denkmal gebaut.
Das ist doch nicht Wir sind Helden.
Frauenstimme.
Nein.
Denkmal ist von Wir sind Helden.
Dann bin ich total verquer. Juni?
Juli.
Julimond.
Julimond ist echt.
Nee. Jetzt bin ich total...
Und Rio Reiser.
Silbermond.
Julimond.
Oh, Frau Sattler hat heute eine lange Leitung. Also, das Lied heißt Himmel auf von Silbermond.
So. Also, ich konnte dir nicht helfen, außer zur Verwirrung beitragen.
Das ist nicht schlimm, aber ich empfehle mal dazu, ein gutes altes Musikvideo zu schauen, weil das total nett ist. Weil Menschen zwischen dem Song darüber berichten, wann für sie der Himmel aufgeht und ein Glücksmoment entsteht. Und da sind Menschen allen Alters und aller Gesellschaftsgeschichten gefragt worden. Und das ist wirklich ein sehr eindrückliches Video. Und zu diesem Himmel auf, also wann geht der Himmel auf, fand eben die Andacht statt. Und im Anschluss darf ich immer noch ein paar Worte sagen und begrüßen. Und ich versuche immer, das Thema der Andacht nochmal aufzugreifen. Und nur in diesem Zuge ist mir aufgefallen, tatsächlich, dass es einen Weltglücktag gibt, an dem seit vielen Jahren es auch der Fall ist, dass der World Happiness Report veröffentlicht wird, der auf der Welt die Zufriedenheit abfragt. Und im Rahmen dieser Recherche habe ich eben auch gefunden, dass die UN Glücksgrundbedingungen festgeschrieben hat.
Es wird Glück abgefragt, irgendwie von einer Leiter erzählt?
Ja, also der World Happiness Report wird jedes Jahr veröffentlicht an diesem 20. März. Und es gibt ein Glücksministerium in Deutschland. Das ist ein eingetragener Verein, der sich mit der Thematik Glück beschäftigt, die dann immer eine Zusammenfassung auch von diesem Report veröffentlichen, weil tatsächlich in der ausführlichen Variante habe ich den auch nur auf Englisch gefunden und das ist ja jetzt nicht jeder englischaffin. Und in diesem Jahr 2025 ist Deutschland im Ranking auf Platz 22.
Haben wir Boden gut gemacht oder haben wir Boden verloren?
Also es werden die Zufriedenheitswerte der drei vorangegangenen Jahre kumuliert und es gab den Hinweis, dass wir Boden gut gemacht haben, wir wären vorher Platz 24 gewesen.
Aber das ist ja durchaus, das ist für mich überraschend.
Als ich das erste Mal über den Report gestolpert bin, ich habe extra nachgeguckt, weil ich mir die Notizen aufgehoben habe, da waren wir auf Platz 18. Also wir waren offensichtlich in den Jahren zuvor auch schon mal weiter oben platziert.
Gut, aber 18 ist jetzt, ist okay weit oben, aber auch nicht so Top 5.
Genau, ist nicht die Top 10. Am zufriedensten sind nach dieser Untersuchung die Finnen, das 8. Jahr in Folge auf Platz 1. Ich habe mir die ersten 10 Länder angeguckt. Darunter sind tatsächlich 6 Länder, die sich, wenn wir auf den europäischen Kontinent schauen, von uns aus gesehen im Norden wiederfinden.
Also ich hätte, als wir hatten drüber gesprochen, weil ich gefragt habe, ich hätte auch auf was Skandinavisches getippt. Ich war bei Schweden, aber Ich vermute, dass Finnland, Schweden, Island,
Dänemark,
genau. Dass die da oben, Norwegen, das ist ja dann auch noch.
Genau, und dieses Jahr waren erstmalig unter den Top Ten auch Costa Rica und Mexiko. Und auf dem letzten Platz im Ranking, also wo die Menschen sich am unglücklichsten fühlen und wo ich tatsächlich überrascht war, dass die Abfrage bis dorthin gekommen ist, war Afghanistan.
Von wie viel Teilnehmenden
das reden? Das kann ich tatsächlich jetzt nicht beantworten. Was ich aber auch noch rausgelesen habe, war, dass die Amerikaner abgefallen sind. Die sind in diesem Ranking in diesem Jahr so weit hinten, wie sie noch nie waren zuvor, also noch hinter uns.
Aber wo du Afghanistan sagst, das finde ich bemerkenswert. Also zum einen, dass da die Abfrage erfolgt ist, zum anderen, dass man da die Möglichkeit hatte, ehrlich.
Ich war nicht mit dabei, aber, ja, aber so in der Annahme, dass, genau. Da so rauskommt. Und eine Frage, die da eben gestellt wird, ist die Leiterfrage. Also stellen Sie sich eine Leiter mit 10 Stufen vor. Die Stufe 10 ist das bestmögliche Leben, die Stufe 0 das schlechtmöglichste Leben. Auf welcher Stufe der Leiter sehen Sie sich selbst? Das ist eine der Fragen.
Hast du dir Gedanken darüber gemacht?
Ja.
Und?
Ich würde sagen, ich bewege mich die meiste Zeit im obersten Drittel. Und alles, was ich jammere und meine, unglücklich zu sein, ist immer noch Jammern auf hohem Niveau.
Ja, ich bin ja bei so Sachen eher konkret. Also ich sehe mich auch da auf den oberen Sprossen der Leiter. Also ich hätte mir jetzt eine solide, also so vom Gefühl, wenn ich drüber nachdenke und spontane Zahlen nennen müsste, 8 gegeben.
Ja.
Also da sehe ich mich ähnlich wie du. Also ich habe bestimmt genug Grund, zwischendurch mal zu klagen, jammern, meckern. Sei es momentan gesundheitlich, sei es irgendwie, weil beruflich irgendwas wieder ist, wo ich mir denke, aber wenn ich da so an andere Menschen denke, denen es bedeutend schlechter geht als ich, habe ich eigentlich keinen Grund, mich niedriger.
Und das ist das Spannende, auf das ich damals in der Recherche eben auch kam, dass die UN Glücksgrundbedingungen definiert hat.
Heißt Dinge, die Grundbedingungen, also die Grund dafür sind, dass ich mich glücklich fühle.
Und ich hatte eben damit jemanden getroffen, der dann sagte, das sind die Grundbedingungen. Das klingt für mich eher nach Überleben und nicht nach Ausgangsbasis für Glücklichsein.
Was sind denn?
Ja, also ich habe 2500 Kilokalorien am Tag zur Verfügung und habe die Möglichkeit auf bis zu 100 Liter Wasserverbrauch am Tag. Mindestens 6 Quadratmeter Wohnfläche, einen Platz zum Kochen, also um eine Speise warm zu machen und die Möglichkeit, 6 Jahre in die Schule zu gehen. Und wenn wir diese Grundbedingungen annehmen, dann würde ich doch mal sagen, selbst wenn ich mich in Deutschland in eher prekäreren Situationen befinde, ist das an vielen Stellen immer noch alles gegeben.
Ja, als du erzählt hast, Grundbedingungen, Glück, dann habe ich, also ich kannte die jetzt auch vom Erzählen vorher nicht, ich habe das auch vorher noch nicht so gehört und war jetzt für mich am Denken, okay, Grundbedingungen von Glück, also wenn du davon sprichst, dass du glücklich bist, ist das ja doch eher, also wahrscheinlich kannst du es irgendwo empirisch messen, feststellen, aber Glück ist ja letztlich doch auch irgendwo ein Gefühl und da war ich mir schon Gedanken machen und fragen, woran bemisst man denn die Glücklichkeit empirisch? Also wie, verstehe ich, was ich meine? Also wie kannst du das irgendwie so operationalisieren, dass du eine Statistik draus machen kannst, die halbwegs valide und halbwegs objektiv ist?
An den Parametern geht das,
ja. An den Parametern geht das sehr wohl.
Meine Gesprächspartnerin heute Morgen sagte, alles, was du hier aufzählst, hat für mich was mit nüchternem Überleben und nicht mit Glücklichsein zu tun. Und umso krasser ist es ja, ne? Also.
Auf der anderen Seite garantiert ja auch nicht, nur weil du das alles hast, beziehungsweise ich jetzt auch mehr als 6 Quadratmeter.
Alleine in diesem Arbeitszimmer. Viel dürfen wir, glaube ich, verraten. Alleine in diesem
Arbeitszimmer mehr als 6 Quadratmeter habe, garantiert sowas ja auch nicht allein, dass du glücklich bist. Ne, also, und wenn du mehr davon hast, sorgt das, heißt das ja auch nicht, dass du proportional mehr glücklich bist. Also es find, ich finde das wichtig, dass das irgendwo so ein Teil, dass es da irgendwelche Parameter gibt. Ich frage mich aber da auch, also so ein bisschen nach dem Sinn frage ich mich bei diesen Parametern gerade halt irgendwo schon. Da hänge ich so ein bisschen für mich. Also ich hätte jetzt eigentlich bei Glücksparametern noch mehr so ein Stück Weite drin. Meine erste Reaktion ist da auch ähnlich so vom Gefühl, wie das du so eben erzählt
hast. Naja, die Frage ist, kann ich an den Punkt der Weite kommen, wenn die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, nicht gegeben sind?
Das würde ich grundsätzlich genauso sagen. Also wenn ich schon Sorge habe, dass ich überleben kann, kann ich schwer wirklich auf den Leitersprossen mich weit nach oben hangeln können. Da bin ich damit beschäftigt zu überleben und vielleicht finde ich so kleine Lichtblicke am Tag, aber so wirklich glücklich.
Und es ist eben auch so, dass dieser World Happiness Report immer ein Thema dann zum Schwerpunkt hat. Und jetzt in dem letzten Untersuchungsdurchlauf war es irgendwie Sharing und Caring. Da habe ich mich gedacht, sind eigentlich so klassische christliche Begriffe auch, ne? Also teilen und kümmern.
Ja, wobei ich bei kümmern, bei Caring, das wäre mir zu kurz übersetzt. Caring hat für mich mehr diesen Fürsorge-Touch.
Der Schwabe würde jetzt sagen, ist doch kümmern.
Ja. Kümmern hat für mich so rein vom Gefühlsgehalt ist kümmern wäre mir zu emotionslos. Also ich kann mich drum kümmern, dass da unten der Laden läuft. Aber das schließt für mich nicht zwingend so ein fürsorgliches Sorgen und im also Herzen berührt werden.
Würdest du es mit Sorgen übersetzen? Mit Fürsorge?
Mhm. Ja, schon. Mhm. Schon eher.
Ja.
Also das sehe ich vom Thema schon, also dieses Sharing und Caring an der Stelle halte ich momentan so mit Blick auf das, was ich hier erlebe, schon für eine der großen vielen Fragen, nicht nur innerhalb Deutschlands.
Ein Tusch.
innerhalb Deutschlands, sondern so global. Also so dieses Thema, was wir oft genug ja schon in irgendwelchen Folgen immer mal hatten. Ich habe da schon eher das Gefühl, dass es in vielen Dingen momentan wir ziehen uns viel auf uns selbst zurück. Nicht nur auf Deutschland, sondern jeder guckt erstmal momentan, dass er selbst gut über die Runden kommt. Von daher finde ich den Gedanken da, der gibt nochmal ein bisschen mehr Weite rein und empfinde das so fürs globale Glücksempfinden.
Und das ist was ich eben auch in dem diesjährigen Report widerspiegelt, weil es geht nämlich um Optimismus und Vertrauen. Und dann war als ein Beispiel genannt, wenn ich meine Geldbörse verliere, gehst du davon aus, dass sich ein ehrlicher Finder findet, der die zur Polizei trägt oder ins Fundbüro und ich kriege sie dann wieder? Oder gehst du davon aus, die ist fort?
Ich bin in so Sachen, was Menschen betrifft, mittlerweile leider viel zu nüchtern realistisch, dass ich da den Optimismus hätte.
Okay, tatsächlich ist es so, es ist nur leider nicht näher ausdefiniert, dass wohl doppelt so viele Geldbörsen zurückkommen, als Menschen, die diese Frage gestellt bekommen, annehmen. Also wenn man den Prozenten befragt. Und dass sich da dann auch widerspiegelt, dass in Ländern, die eine hohe Zufriedenheit haben, das Vertrauen auch größer ist, dass es ehrliche Finder gibt, die die Geldbörse zurückbringen. Und dass Glück auch damit einhergeht, dass ich eben Vertrauen in Mitmenschen, die Gesellschaft, die mich umgibt und das politische System.
Das hatten wir, als wir am Anfang sortiert haben, was wir denn wie wo machen, war ich da schon sehr hellhörig, weil so dieses Thema Vertrauen gerade in politische Systeme momentan eins der Dauerthemen doch irgendwie ist. Also so diesen Eindruck.
Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst.
So den Eindruck, dass Menschen Politikern Und oder generell Institutionsvertretern, das muss man jetzt ja dann auch so fairerweise sagen, wir beide, die in irgendeiner Art und Weise Institutionen vertreten. Also, dass da so das Vertrauen eher schwieriger geworden ist, das erlebe ich halt schon sehr, sehr deutlich. Und dass man ums Vertrauen auch nochmal kämpfen muss, da würde ich dem Bericht an der Stelle da total recht geben, dass das momentan das globale Megathema wahrscheinlich irgendwo ist, dass sich in ganz unterschiedlichen, verschiedenen Farben, Facetten und Subthemen Themen zeigt. Also das sehe ich auch.
Ja, für mich ist da ja auch der Punkt, wo suche ich denn mein Glück? Suche ich das in mir selber oder schiebe ich das wem anders hin, der dafür verantwortlich ist, dass ich glücklich bin?
Ja, das ist für mich also die grundsätzliche Frage, die dann ja auch nochmal dranhängt, die wir noch gar nicht miteinander so im Vorgespräch andeutungsweise besprochen haben. Ich habe halt auch für mich, als wir überlegt haben, wir reden über das Glück, was ist überhaupt Glück? Wann bin ich glücklich? Wo würde ich sagen, das macht Glück für mich aus?
Und das ist ein zweiter Punkt, der jetzt in dem diesjährigen Report rauskam, dass es eben um Gemeinschaft geht. Also Menschen, die mit anderen zusammenwohnen, sind zufriedener als Menschen, die alleine leben. Und Menschen, die mit anderen essen oder in Gemeinschaft essen, sind langfristig zufriedener als Menschen, die das immer alleine tun. Und dazu gibt es auch, das war mir gar nicht klar, von Harvard wohl eine Langzeitstudie, die über 80 Jahre schon läuft, die genau das bestätigt, wie wichtig das ist, sozusagen beständig im Miteinander die soziale Batterie aufzuladen und in Gemeinschaft zu sein und nicht einsam.
Da würde ich ja als zölibatär lebender Priester an der Stelle ein kleines bisschen wieder, also dem Konkreten, was du erzählt hast, widersprechen, dass alleine leben und alleine essen nicht zwangsläufig zum Unglück führen muss, wenn das dazu gehört, was du auf der anderen Seite dann nach hinten raus noch mit erzählt hast, dass es trotzdem wichtig ist, Formen von Gemeinschaft so oft wie es geht zu erleben und Menschen um sich zu haben, die einem gut tun.
Und das ist der springende Punkt.
Genau.
Wenn ich mit irgendwem in einem Haushalt lebe, mit dem ich nicht klarkomme, dann kann ich auch nichts Gutes aus gemeinsamen Essenssituationen ziehen. Und dann habe ich davon nichts.
Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt überlege, ich habe nach so stressigen Tagen, wie ich in letzter Zeit viel zu oft hatte, dann noch irgendjemand hier zu Hause sitzen, der verdienterweise und berechtigterweise Aufmerksamkeit, Zeit und irgendwie eine Form von Zuneigung einfordert. Da habe ich manchmal gar keinen Nerv. Das muss ich echt sagen. Also momentan an so hochstressigen Tagen, wenn ich von einem Termin zum nächsten tingel und mich auf eine Situation einstellen muss mit Leuten, die nächste Situation ist quasi das komplette Gegenteil. Das geht mir oft so kraftmäßig an die Substanz, dass ich dann abends dann einfach froh bin, dass da keiner ist. Also das merke ich dann für mich halt einfach. Es ist jetzt auch, das ist ein sehr subjektives Empfinden. Das ist jetzt kein Dogma für alle, aber das ist schon was man, denke ich, da nicht außer Acht lassen sollte.
Ja, ich will an der Stelle gar nicht widersprechen, dass auch ich Situationen habe, wo ich es genieße, dass ich den Abend über tatsächlich alleine bin und einfach mal 3 Stunden mit mir selbst und irgendeinem schwachsinnigen Film oder was auch immer verbringen kann. Gleichzeitig erlebe ich gerade in belastenden Phasen, aber durchaus auch, dass dieses sich aufraffen und dann doch vor die Tür gehen und was mit Menschen machen, mit denen man sich gerne umgibt, dann doch auch gut ist, um seine soziale Batterie wieder aufzuladen und mir ein gutes Gefühl zu geben.
Ne? Dem widerspreche ich nicht. Also ich sehe eher momentan dann gerade den Abendausgang, wenn ich dann doch mal um 22 Uhr zu Hause sitze.
Das und dann darf man auch glücklich sein, dass man um 22 Uhr zu Hause alleine auf der Couch sitzt und es ist keiner mehr da. Also das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Nee, ich glaube, hier geht es um langfristige.
Aber ich glaube, da sind wir an dem Punkt, den wir irgendwie ja schon mal im Gespräch geklungen haben, der im Vorfeld ja auch irgendwo da war, so die Frage nach, was ist eigentlich Glück? Wie definierst du Glück? Was ist Glück für dich? Das ist, glaube ich, die korrekte und richtige Formulierung. Dass man klar, also ich könnte jetzt, das hatte ich im Vorgespräch ja schon erzählt, philosophisch über Glück philosophieren. Du hast ein paar Gedanken, aber letztlich ist Glück ein unfassbar subjektives Empfinden, was mit Sicherheit bei diesen Dingen, die du eben erzählt hast, mit dem Quadrat, mit der Wohnraum, mit dem Essen, mit dem Wasser, irgendwo eine gewisse Basis braucht, die allgemeingültig im Sinne des Lebenserhaltenden da ist. Aber die weiteren Facetten, die da quasi darauf aufbauen, sind sehr subjektiv, sehr kulturell geprägt, sehr erfahrungsgebunden. Und ich glaube mal, wie an dem Beispiel, was wir jetzt gerade mit dem Wohnen und Zuhause sein hatten, einfach unfassbar vielschichtig. Oder wie schätzt du das an?
Ja, weil wenn es einfach wäre, Glück anzurühren und irgendwie in Dosen zu verkaufen, dann hätte der ein oder andere Pechvogel oder der ein oder andere seelisch Belastete ein Dauerabo in der Apotheke und würde sich dann von externen zuführen, ne? Weil es gibt ja, wenn wir uns umschauen, um uns rum schon Menschen, wo wir das Gefühl haben, meine Güte, was müssen die alles in ihrem Leben wegstecken, was passiert denn noch? Und andere können aus der Sicht von außen einfach unbeschwert im weitesten Sinne vor sich hin leben und es passieren keine Schicksalsschläge oder Aufreger oder irgendwelche Dinge.
Ja, das ist das, also ich habe ja beruflich oft durchs Thema Beerdigung mit Leuten zu tun, die von anderen erzählen und quasi das Leben anderer Leute reflektieren. Und da erlebe ich halt auch gerade so diesen Punkt nicht im Sinne von, dass es als Glück benannt ist, als ein sehr großes Thema, sondern da geht es ja vor allen Dingen gerade bei so in diesen Kontexten um das Thema Erfüllung. Also Erfüllung als eine der Pseudonyme für Glück wahrscheinlich. Also sie hatte ein erfülltes Leben. Ich erlebe da auch immer so die ganze Bandbreite von Leuten, die relativ jung vielleicht sterben nach einer Erkrankung, wo man trotzdem im Gespräch so zusammen das Gefühl hatte, okay, es ist Mist, dass er gestorben ist, einfach weil es viel zu früh war. Ich meine, die Krankheitsdiagnose stand im Raum, man wusste, wie es endet, aber trotz allem kann man irgendwie das Fazit zusammenziehen, er war glücklich oder sie war glücklich, auch wenn da mit Sicherheit man ihm oder ihr noch gern so noch 50, 60 Jahre Leben gewünscht hätte. Auf der anderen Seite habe ich dann auch den Gegenpunkt, wo du dann irgendwie Kondolenzgespräch mit Leuten hast, wo die 95-Jährige, der 95-Jährige gestorben ist und dann das Thema oft so anklingt, ja, er wusste mit dem Leben nicht so wirklich irgendwas anzufangen, er hat irgendwie nie so das gefunden, er hatte keine Beschäftigung, also du hast diese unfassbare Bandbreite und merkst ja immer, glaube ich, dann, wie individuell abhängig du davon bist, was du für dich entdeckst, wie du Situationen deutest, wie du Situationen verarbeitest, wie du mit Schicksalsschlägen umgehst. Und Glück ist einfach immer manchmal schwierig zu finden.
Was bedeutet es denn für dich?
Ich finde, kann das schwer auf den Punkt fassen. Also so Glück ist für mich so dieses innere Gefühl von, ich bin gerade mit dem, wie es passiert und läuft, zufrieden. Also so momentan würde ich schon sagen, ich bin in der, habe ich letztens noch irgendjemand gesagt, glaube ich, glücklichsten Phase meines Lebens, einfach weil ich mich am richtigen Platz fühle, ich viele Anwesenden, auf jeden Fall dick mit eingeschlossen, viele Menschen im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte kennengelernt habe, die mein Leben begleiten, die bei allen Kontakten, die mal da sind und mal dann durch berufliche Veränderungen wegbrechen, die Konstanten bieten. Ich weiß, wenn ich mir irgendwie nicht so gut geht, so gerade nach der Flut, habe ich Leute gehabt, wo ich wusste, da kann ich hin. Ich habe meine Patenkinder, meine Familie. Also ich merke momentan einfach, ich bin momentan eigentlich sehr gut auf dem Weg, der Mensch zu sein, von dem ich sage, Gott hat den Menschen genauso gewollt, wie er ist. Und kann mit dem ein oder anderen Ärger, der so beruflich dazu kommt, für mich sehr gelassen und sehr entspannt umgehen, auch wenn es in der Situation halt manchmal ärgerlich ist und ich mir denke, manchmal sind Menschen, aber ändert nichts daran, dass ich mich grundsätzlich momentan echt einfach zufrieden fühle. Also zufrieden weniger im Sinne von glücklich, sondern im Inneren Frieden. Also kein Gefühl von, ich müsste, kein Gefühl von, ich könnte, ich wollte, ich würde so gern. Ich genieße einfach gerade momentan den Moment, so wie er ist.
Das klingt schön.
Ja, also ich kann das auch mit ziemlich viel Überzeugung sagen. Also ich merke einfach diese innere Gelassenheit gerade, wenn ich da drauf gucke. Ich bräuchte nichts anderes momentan für die nächsten, mit Sicherheit mal 7 bis 10 Jahre würde ich das jetzt, könnte ich das, wenn das so weitergeht, spüre ich nicht den Drang, mich verändern zu müssen.
Jetzt müssten wir einen Marker setzen können, um das in 7 bis 10 Jahren, in welchem Medium dann auch immer genutzt wird, nochmal abfragen zu können.
Als Hologramm. Nee, Podcast heißt das da nicht mehr. Holocast. Nee, das klingt schräg. Komisches Wort. Streichen wir. Wie ist es bei dir?
Ich würde auch sagen, Glück ist in den kleinen Dingen. Meine Idee von Glück ist nicht, ich muss 8 Millionen im Lotto gewinnen oder irgendein schniekes Auto fahren. Ich glaube, mir begegnet Glück in den kleinen Dingen. Die Chance zu haben, morgens auf dem Weg zum Auto kurz stehen zu bleiben, weil jetzt im Frühling mit den ausschlagenden Blättern irgendwelche verrückten Blätterkonstruktionen entstehen und mir fallen die ins Auge und ich habe die Chance, das irgendwie wahrzunehmen, was die Natur für verrückte Dinge tut. Oder ein Marienkäfer, der auf dem Arm landet, oder an jemandem vorbeizulaufen, der irgendwie lacht oder so, ne? Und einfach diese kleinen Dinge wahrnehmen. So die Chance zu haben, diese kleinen Dinge wahrnehmen zu dürfen und in all dem Brassel, der uns begleitet, genau das zu können. Mal einen Schritt rauszumachen aus der Situation und das wahrzunehmen, was da gerade ist, im Hier und Jetzt, wo ich gerade stehe. Und ich glaube tatsächlich, dass die dass das erst so richtig rauskam in dem Punkt, dass mein Mann so schwer krank war und sich einfach Prioritäten geändert haben im Leben. Und seitdem viele Dinge viel pragmatischer gehandhabt werden, weil Wichtigkeiten sich verschoben haben.
Das hatten wir hatten ja da auch schon mal, als wir überlegt haben, was machen wir heute, gesprochen. Da kann ich in dem Sinne total mit, weil ich das auch, also seit ich in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Flut miterlebt habe, auch ähnlich für mich einordnen wird. Also ich würde schon sagen, dass ich bis zu dem Tag schon irgendwie mit dem, was es war, eigentlich auf einem guten Weg war, aber auch so diese Perspektive von, du guckst anders aufs Leben und manche Dinge, über die du dich vorher kolossal geärgert hattest, also manchmal spielt das so gar keine Rolle für mich mehr.
Und das ist auch was, ne? Jetzt haben uns die politischen Entwicklungen die letzten Wochen und Monate ja auch im Podcast viel begleitet und wir haben in unseren Freundes- und Bekanntenkreisen oder auch auf der Arbeit erlebt, wie nervenaufreibend das ist. Aber ich denke gerade beim Thema Zufriedenheit oder Glück, das ist so ein hohes Gut, das darf ich mit mir selber ausmachen. Da muss ich nicht darauf angewiesen sein, zwangsläufig, dass mein Umfeld in die richtige Richtung unterwegs ist. Und manchmal frage ich mich, ob meine innere Zufriedenheit nicht der beste Widerstand gegenüber die allgemeine Entwicklung ist, die sich gerade so bietet, weil es ist meiner.
Mir kommt da gerade so eine, das ist halt so ein altdeutsches Sprichwort, aber jeder ist seines Glückes Schmied. Das hat halt, also so floskelhaft und abgedroschen das klingt. Aber es ist halt einfach aber trotzdem irgendwo, wo schon noch irgendwo aktueller denn je und halt von der Bedeutung schon sehr kostbar. Also wenn ich dran, was da drin steckt, ist ja letztlich irgendwo auch das Gefühl von, das Glück nicht von den Bäumen alleine fällt. Manchmal tatsächlich, weil es so kleine Zaubermomente sind. Aber dieses Gefühl von Glück ist manchmal doch auch irgendwo harte Arbeit. Mit den Dingen zufrieden zu sein, die man eben hat, nicht ständig der Vergangenheit hinterher trauen zu müssen, weil irgendwas nicht so funktioniert hat, wie man es gerne gehabt hätte, die Fehler, die man macht, irgendwo gut abhaken zu können, das ist halt schon nicht immer leicht. Oder Situationen, wie du beschreibst, oder wie, wenn es um die Flut ging, gut zu verarbeiten, das kostet oft halt einfach lange Zeit des Lebens. Also das ist nicht einfach Fingerschnipp und schon habe ich es verarbeitet, sondern man braucht Hilfe, man braucht Beistand, man braucht irgendwo Betreuung, medizinisch, psychologischer Art, braucht vielleicht einen Seelsorger oder was auch immer, um Situationen zu verarbeiten. Das ist halt anstrengend, aber letztlich kann das keinem jemand abnehmen.
Und das ist ja das Maß, das ich für mich auch entscheiden darf. Ne? Also wir haben im Bekanntenkreis jemand, der hat wahnsinnig Spaß mit Autos und du siehst, also ne, der ist der große Traum, mal einen Porsche zu besitzen und der kann da auch als erwachsener Mann alles auswendig hoch und runter, hat Spaß an Geschwindigkeit. Ich persönlich kann damit überhaupt nichts anfangen, aber ich habe mich bisher immer darüber gefreut, wenn er dann wie so eine kindliche, diebische Freude hat, darüber zu berichten, weil jetzt wieder irgendwas auf den Markt kam oder er irgendwas Probe fahren durfte. Und meine Affinität geht da überhaupt nicht hin. Aber ich kann, also ne, ich kann, hab dann das Glück, wertschätzen zu können, dass ich mich mit ihm mitfreuen kann. Weil das sein Ding ist. Und das sollte es doch sein. Und nicht der Druck zu sagen, oh, die und die und die und die und die fahren das und das und das Auto. Und da muss ich irgendwie nachlegen. Und mein Umfeld gibt irgendwie vor, was Zufriedenheit und Glück irgendwie ausmacht. Quark.
Da muss ich an vorgestern denken. Das ist genau ähnliche Situation, nur vielleicht noch banaler. Ich habe den Ordensschwestern hier bei uns im Krankenhaus beziehungsweise im Kloster versprochen, dass ich denen dieses Jahr eine Osterkerze spende, weil als Zeichen der Verbundenheit und passend zu Franz von Assisi, dann habe ich die denen am Mittwoch zur Messe mitgebracht. Die Schwester, der ich die gezeigt hat, hat alle Schwestern, die dann kamen, so in die Sakristei, hier, gucken Sie, musst du. Und dann standen da nach Reihe nach so 7 bis 10 ältere Schwestern, die von der Schwester da reingelotst worden sind, eine freudestrahlender als die andere, wie so kleine Kinder. Und ich dachte mir, es ist doch eigentlich nur eine Kerze. Aber die hatten das Glück und den Spaß ihres Lebens, wo ich mir dachte, jetzt hast du es irgendwie mit einer Kerze geschafft, aus Schwestern im Alter von jenseits der 70 und älter zu kleinen Kindern zu machen, was ja auch nicht anders ist, was du beschreibst.
Und Leben ist nun mal dafür da, dass wir in irgendeiner Form schwingungsfähig bleiben. Und wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um glücklich zu sein. Also man muss es leider so sagen, wenn wir in die Evolutionsentwicklung schauen, dann ist der Kernauftrag von uns Überleben. Und wenn wir uns vorstellen, ne, wenn wir zurück in die Steinzeit denken und davon ausgehen, dass der Steinzeitmensch sich über Glück definiert, dann weiß ich nicht, besteht das aus wilden Orgien und überfetten Mammutsteaks? Ja, dann hat der Säbelzahntiger schon längstens alle gefressen. So, ne? Also das, und deswegen erlebe ich da auch oftmals so einen Druck dahinter, irgendwie aufgrund von irgendwas glücklich und zufrieden sein zu müssen, weil irgendein externer Punkt uns das vorgibt. Und dann, fürchte ich, geht es meistens.
Das ist halt auch eine Form von Vergleichbarkeit. Die einen sind glücklich und man guckt denen quasi vor die Tür und man sieht so, warum die glücklich sind, kriegt aber auch nicht immer mit, wie es im Inneren dahinter aussieht. Aber so dieser Maßstab manchmal, das ist auch nicht so einfach. Da war das früher mit den Mammutsteaks und den Orgien vielleicht ein kleines bisschen einfacher. Wobei man heute ja nicht weiß, was die Steinzeitmenschen alles so sonst noch so zum Glücklichsein gebraucht
haben. Naja, aber also im Grunde kann man ja auch, ja, also, ja, Entschuldigung, liebe Steinzeitmenschen, ich wollte Ihnen jetzt rückwirkend nicht zu nahe treten. Aber im Grunde haben wir überlebt, weil es evolutionär bedingt möglich war, dass Glück vorbeigeht, daraus gelernt werden konnte und man sich dann weiterentwickeln kann. Ne? Und das ist ja auch das, du hast es ja eben angesprochen, was die Traumaforschung auch sagt. Da sagt die Statistik, glücklicherweise, da darf man an der Stelle ja sagen, auch das, wie auch immer das dann funktioniert, das hat ja auch vielleicht was mit Glück zu tun und einer höheren Macht oder eben auch nicht, dass selbst wenn ich eine traumatische Erfahrung mache, 80% der Menschen, die gut verarbeitet bekommen, wenn sie die entsprechende Zeit bekommen und Unterstützung, wie du sagst, und dann wieder irgendwann frohen Mutes durchs Leben gehen dürfen. Und der Prozentsatz von denen, die intensivere Begleitung und Betreuung benötigen, ist erfreulicherweise relativ gering, was ich erstmal als gutes Zeichen werten würde.
Und wie war das andere, was du hattest vor so einem Buch erzählt von Wegen mit dem Unglücklichsein? Menschen,
also, ja.
Das fand ich sehr faszinierend.
Ich habe geblättert in Dr. Eckhart von Hirschhausens Buch Zum Glück. Glück kommt selten allein. Das ist tatsächlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich muss gerade mal gucken. Guck mal, aus 2009 ist das.
In die Jahre gekommen. Ja gut, das sind jetzt auch schon 16 Jahre.
Ja. Ja, und der schreibt über das Glück, die sie nie wissen wollten, aber eigentlich schon wissen, dass Menschen gerne unglücklich sind und berichten können davon am besten Ärzte, das ist ja sein Fachgebiet. Und er bringt als Beispiel die Hypochonder. Denn denen geht es nicht gut, wenn es ihnen gut geht. So ein bisschen überspitzt, ne? Ähnliches Beispiel macht er mit Masochisten auf. Denen tut es weh, wenn es nicht weh tut.
Das ist aber trotzdem vom Gedankengang her irgendwo faszinierend, dass es mir nur dann gut geht, wenn es mir nicht gut geht.
Und er treibt es dann auf die Spitze, indem er sagt, dass das möglicherweise auch erklärt, warum Frauen einen Hang dazu haben, Schuhe zu kaufen, die einen Ticken zu eng sind, weil es dann ein kontrollierbares Glücksmoment am Abend gibt, wenn sie die Schuhe ausziehen. So.
Aha.
Ne? Also offenbar, und sein Rückschluss daraus ist, dass der Mensch ist offenbar mehr, dass der Mensch den Schmerz offenbar mehr liebt, der nachlässt, zumindest mehr als ein neutrales Gefühl zu haben. Und jetzt müssen wir ja so ehrlich sein, diese Form von Erleichterung, also ich habe jetzt keine masochistischen Erfahrungen, aber drückende Schuhe kenne ich und auch das erleichternde Gefühl hinten dran.
Aber trotzdem finde ich es immer noch faszinierend, so diese These von wegen, eigentlich ist man als Mensch nur dann glücklich, wenn man unglücklich ist. Also ich habe da für mich die Fantasie, dass das irgendwo damit zusammenhängt, dass ich dann irgendwie deutlicher spüren kann, was mir fehlt und einordnen kann, wo ich gerne hin möchte.
Oder eben erst merke, wenn es nicht mehr da ist.
Ja. Da habe ich fällt mir momentan da sehr häufig ein, auch zum einen, weil ich viel Beerdigungen habe momentan, aber weil das, glaube ich, immer sehr prägnante Lebensbeispiele sind. Da hatte ich die Tage auch mit einer Familie zur Beerdigung ihrer Mutter drüber gesprochen, die dann auch irgendwo sagte, als ich dann fragte, haben Sie irgendwas an Fragen für den Tag? Und dann kam dann so als Antwort, ja, können wir es ausfallen lassen. Und ich dachte, also so leid mir es tut, nee, wird wohl, da müssen wir leider irgendwie alle zusammen durch. Ja, weil es halt doch irgendwie schlimm ist und traurig, man wüsste nicht, wie man den Tag übersteht und schmerzhaft. Und ich dachte, ich habe auch nur versucht zu sagen, aber mal ganz ehrlich, es ist natürlich schlimm, dass der Tag so schlimm ist, aber was wäre denn die andere Perspektive, wenn sie jetzt hier sitzen würden und wäre nicht so schlimm? Also es wäre so nach dem Motto, wie als bestellen wir heute Mittag eine Pizza oder gehen irgendwie am Rhein und Kaffee trinken oder so. Also so dieses neutral emotionslose, also, dass sie Schmerz empfinden, erzählt ja doch sehr deutlich davon, wie wichtig ihnen die Verstorbene war und wie viel Liebe sie von ihr erfahren haben. Also sie können ja, glaube ich, nur Liebe irgendwo spüren, wenn sie auch die Erfahrung damit verbinden, wo Liebe fehlt. Also irgendwo, man hat sich irgendwie verstanden, man hat so, aha, ja, da haben sie doch irgendwie recht. Macht den Tag nicht besser? Und so, nö, macht's nicht.
Nee, aber gibt eine Erklärung. Und manchmal erlebe ich im Kontext rund um Beerdigung, dass ja manche Menschen dann auch irritiert sind, wenn Angehörige nach dem Todesfall erleichtert sind. Ich will nicht sagen, dass sie Glück empfinden, ne, aber dass es eine positive Form von Erleichterung ist, dass es geschafft ist, weil der Weg zum Ende hin so dramatisch war. Ich das
schon in Teilen als bei aller Trauer doch eine leichte Form von Glück wahrnehmen, einfach weil man ja keinem wünscht zu leiden und wenn man dann doch auch irgendwo froh ist, wenn das Leid von Angehörigen ein Ende
ändert. Also ich würde das letztes Jahr auf den Tod von meiner Oma definitiv so unterstreichen wollen. Ne? Also ich war selber nicht vor Ort, aber ich war erleichtert, dass sie es nach so vielen Tagen ohne Wasser, also ohne Flüssigkeit und Nahrung dann geschafft hatte. Ne? Weil der Weg dahin war ein schwerer.
Und je mehr ich drüber nachdenke und je mehr wir drüber sprechen, ist halt so gerade so dieser Kontext Sterben, Tod und Menschen loslassen, so der irgendwo so eine Form von Kristallisationspunkt, wo das Thema Glück in seiner ganzen dichten Form eigentlich doch sehr, sehr, sehr deutlich im Mittelpunkt steht. Man wird viel dann von Menschen erzählt, was die erlebt haben, was die gemacht haben, was zu ihrem Leben dazugehört, was die wirklich glücklich gemacht hat. Und dann hast du aber doch auch nochmal die andere Perspektive der Angehörigen, die glücklich mit ihrem Menschen waren, weil er so war, wie er war. Also da, je mehr ich drüber nachdenke, ist das eigentlich so, geht das mehr oder weniger doch bei allem Schmerz viel ums Thema Glück und glücklich sein. Gerade halt auch, wenn man dann irgendwie jemand Älteres hat und dann ums Thema geht, ja, sie hatte halt er hatte ein erfülltes Leben, so wie es war. Und das gehörte zu ihrem erfüllten Leben mit dazu, wo ich dann vielleicht manchmal denken kann, ja gut, er ist leidenschaftlich gerne Auto gefahren und hatte Autos gesammelt. Da habe ich gar keine Beziehung zu.
Aber es ist ja schön. Also es ist ja schön, wenn jemand in sich für sich das Richtige gefunden hat, was etwas ist, was keinem anderen wehtut. So, ja, ne? Ich denke, das ist irgendwie die Abgrenzung.
Und auf der anderen Seite kriege ich dann oft Parameter. Auch von Angehörigen dann erzählt, so in die Richtung, ja, wir hätten ihr oder ihm gerade so im Ruhestand oder nach dem Tod des Partners doch irgendwie gewünscht, dass er oder sie irgendwas noch findet, an was sie Spaß hat, was sie gern macht. Aber so sah es halt irgendwie, hat sich immer hängen gelassen, nichts gefunden, wollte nicht raus, wollte nichts machen, war für sich. Also so diese Sehnsucht für andere Menschen und den Wunsch für andere Menschen Glück zu finden, ist halt auch sehr, sehr stark, gerade in so diesen Kontexten.
Ja, die Herausforderung für uns ist ja jetzt gerade, dass zumindest auf diesem Erdenball wir Stand heute nur ein Leben haben. Für alles, was uns im Anschluss erwartet, gibt es Ideen, denen wir unterschiedlich folgen können oder halt auch nicht. Und deswegen habe ich Stand heute nur den Moment jetzt gerade mit mir im Reinen und froh zu sein. Und damit muss ich bei mir selber anfangen und das möglichst wenig von Dritten abhängig machen, würde ich sagen.
Da muss ich an eine Geschichte denken aus dem Buch, was ich dir versucht habe, als Podcast-Folge unterzujubeln, was aber nicht im Ansatz tragfähig für eine ganze Folge gewesen ist. Da gab es das.
Schon, aber nur für studierte Theologen oder Philosophinnen.
Da gab es das Beispiel als Gedankenexperiment in kurz gefasst. Eine Firma erfindet einen Weg, dass du deinen Geist in eine Cloud übertragen lassen kannst und in der Cloud ewig weiterleben würdest. Würdest du das tun?
Meinen Geist?
Ja.
Wow. Stellt sich mir jetzt gerade, also ad hoc würde ich sagen, nein.
Ist jetzt keine Quizfrage in dem Sinn, aber das ist.
Nee, ich weiß, dass es kein richtig und kein falsch gibt, aber ich stelle mir gerade vor, ich habe zu wenig Informationen. Ich müsste wissen, was in dieser Cloud passiert. Aber bei all den Dingen, die die Welt gerade von mir abverlangt, ist, denke ich mir, ist es vielleicht auch gut, wenn irgendwann in ferner Zukunft mal der Tag kommt, wo ich nicht mehr mitkriegen muss, wie der Mensch
sich selber kaputt macht. Also du lebst halt quasi so das, was du als Geist hast. Also was du, der Körper ist weg, aber alles andere, was du sonst hast, ist in dieser Cloud.
Ach so, ich bleibe. Weiß nicht, muss ich daran denken, dass wir die Tage in der Mediathek eines öffentlich-rechtlichen Senders Ghosts geguckt haben. Kennst du das? Kleiner Exkurs. Da gibt es wohl ein amerikanisches oder ein britisches Original zu. und das ist jetzt eine deutsche Variante, gibt es irgendwie eine Staffel mit einer Handvoll Folgen und ich fand es unfassbar komisch, weil es spielt in einem Haus, was ein junges Pärchen erbt, unvorhergesehenerweise, und in dieser Villa leben
Geister.
Geister.
Ja.
Und die sind alle an diesem Ort gestorben zu unterschiedlichen Zeiten der Jahrhunderte. Ja. Also vom Steinzeitmensch über einen Römer, über eine junge Mutter in den 70ern, der versehentlich ein Pfeil durch den Hals geschossen wurde, den sie konstant noch trägt. Und die interagieren dann zusammen und versuchen damit umzugehen, dass dieses junge Pärchen in diese Villa zieht und Pläne hat, daraus ein Hotel zu machen.
Ich musste an dieses Gedankenexperiment einfach unter der Prämisse denken, dass es ja so nett und gut ist, wenn du Geist hast, viel nachdenken kannst, aber Leben halt auch einen körperlichen Ausdruck irgendwo braucht. Ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe manchmal so Momente, ich habe keinen Philosophenkaffee getrunken, sondern...
Aber ich hänge an dem für immer.
Ja, es geht einfach um die Prämisse, ewiges Leben.
Ja, und, ja, nein.
Und also ewiges Leben nicht im Sinne von christlichen, sondern Entfernung von körperlichen Gebrechen und die Eliminierung der Schwachstelle menschlicher Körper.
Ja, das mag ja sein, aber deswegen wird es ja nicht besser.
Meine Perspektive ist da auch erklärt, dass ich das nicht so prickelnd finde, einfach weil also so kleine Formen von, da darfst du mal jemanden drücken und umarmen oder irgendwie dich körperlich auspowern, was du zwischendurch brauchst. Also sowas verliert ja damit jegliche Bedeutung, weil du nur noch als Geistwesen.
Also es wäre sicherlich spannend, das angeboten zu bekommen, aber ich glaube, im Moment würde mich dieses Angebot nicht glücklich machen.
Jetzt siehst du mal, mit was für spannenden philosophischen Fragen ich mich in meiner Nachtlektüre beschäftige.
Ja, das ist gut.
Apropos Lektüre. Ich habe die Bibel dieses Podcasts mitgebracht.
Wir beide übrigens. Wir beide. Wir haben beide das Buch von Rolf Dobelli vor uns liegen. Unabgesprochen.
Ja, es ist.
Waren wir beide am Schrank heute.
Die würde Queen sagen, it's a kind of magic.
Wobei deins ist eindeutig ein jüngeres Exemplar, das noch nicht so vergilbt
wie meins. Es war schwierig zu bekommen.
Ja.
Wir hatten überlegt, im Schweiße unseres Angesichtes, dass wir uns mit Rolf Dobelli beschäftigen. Ich hätte jetzt gesagt, wir reden jetzt schon so ewig lang für heute. Und Anke macht ihr Buch zu.
Zu.
Und sagt eine Zahl von 1 bis 15 und über die Frage würden wir jetzt, glaube ich, zum Abschluss noch eine Runde philosophieren und schwadronieren.
7.
Jetzt muss ich zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Frage 7. In welche Haut würden Sie schlüpfen, wenn Sie aus Ihrer eigenen heraus wollen?
Ich will aus meiner gar nicht raus. Das ist die erste Reaktion. In der zweiten Reaktion überlege ich jetzt gerade, wenn mein Geist aus meiner Haut schlüpft, dann würde es in der aktuellen Gemengelage vielleicht Sinn machen, kurz in verschiedene politische Köpfe zu schlüpfen, um die zu glücklichen Menschen zu machen, damit diese ganzen Kriegsirrungen und Wirrungen und das Auseinanderdriften der Gesellschaft ein Ende findet, weil sie dank meiner Gehirnverwirbelung von ihren Mächtigkeiten entledigt und dafür sachbezogene, sinnvolle Dinge tun und Bildungsministerien ausschleichen und abschaffen, ist sachlich nicht zielführend.
Ich sehe, du bist genauso philosophisch wie die Frage. Ich finde die Frage auch erstmal, war auch bei, ich möchte ja gar nicht aus der Haut fahren. Ich habe dann für mich jetzt, als du erzählt hast und ich dir zugehört habe, für mich so drüber nachgedacht. Ja, letztlich geht es bei dieser Redewendung, da könnte ich aus der Haut fahren, ja irgendwo doch darum, dass meine eigene Haut für meine ganzen Emotionen im Augenblick zu klein ist. Also sprich, dass ich gar nicht genug Platz habe, all die Emotionen, die ich gerne jetzt empfinden möchte oder die ich gerade empfinde, alle in mir drin zu behalten. Sprich, für mich stellt sich dann die Frage, anknüpfen dann, nee, eigentlich will ich ja gar nicht aus der Haut fahren. Was brauche ich denn, um in der Situation, also so meine Emotionen wieder klein zu bekommen, beziehungsweise die Haut eventuell, meine Haut so weit zu dehnen, dass ich nicht aus der Haut fahren muss, sondern dass für alles irgendwie Platz da drin ist. Da bin ich auch nochmal bei dem Punkt, den wir ganz oft beim Thema Glück hier, als wir darüber gesprochen hatten, so dieses Thema, wo finde ich was, was mich gerade da beruhigt, zufrieden macht, wo ist irgendwas Kleines, was mir gerade in der Situation hilft, mir zu denken, ja, da war jetzt gerade ziemlich scheiße, ich würde da gerne jemand ans Schienbein treten, aber wenn ich durchatme, ehrlich bin und drauf gucke, ist es mir das gerade nicht wert. Es ist mir auch gerade irgendwie nicht wert, mich drüber zu ärgern, weil so dramatisch wichtig war das jetzt vielleicht nicht.
Meine Lieblingsbeschäftigung während im Stau stehen?
Ja.
Ich zwinge mich zu lächeln. Es sieht immer total kurios aus, was ja aber außer mir im Auto in der Regel keiner sieht. Und es funktioniert tatsächlich. Also in dem Moment, in dem wir die Mundwinkel anheben, gibt es entsprechende Signale ins Gehirn, die genau die Botenstoffe freisetzen, die wir brauchen, damit wir fröhlich werden. Wenn ich das jetzt nur 10 Sekunden mache, funktioniert das nicht. Aber wenn ich das tapfer, während ich atme, wie du gerade sagtest, betreibe, dann passiert da tatsächlich was. Ohne, dass man mir einen Witz erzählen muss oder ich tatsächlich frohen Mutes irgendein cooles Lied im Radio höre oder so. Das geht auch bei traurigen Nachrichten.
Ja, wenn ich drüber nachdenke, also ich hatte so Situationen, wo ich am liebsten geschrien, geschimpft, geflucht hätte in den letzten Tagen, oft genug. Da, wenn ich da drauf gucke, erlebe ich mich da eher so als, ich muss mich gerade bewegen. Also ich muss dann mal nach vorne zum Büro, zu meinem Sekretariat mal irgendwas machen. Ich muss dann zu meiner Kollegin mal Hallo. Also ich erlebe mich da schon gerade in dem Augenblick, dass die Unruhe des Ärgers irgendwo.
Jetzt wäre es geschickt, wir hätten einen Videopodcast, weil dann würdet ihr mal sehen, wie sehr der Heiko seinen Anti-Stress-Ball durchnudelt heute im Podcast.
Das ist aber tatsächlich was. Ich habe das Ding sehr schätzen gelernt. Ich habe unten einen und hier oben einen, einfach weil ich dann, wenn ich.
Ja, das ist gut, wenn Regulation.
Wenn ich kreativ sein will und nachdenke, darauf rumkneten kann, wenn ich mich ärgere, geht das auch. Hier ist es halt einfach, damit ich meine Hände unter Kontrolle habe und nicht unnötige Geräusche mit den Händen mache.
Aber es reguliert auch.
Ja. Also ich sehe das eher so als für mich Regulationsmechanismus, wenn ich aus irgendwas, also wenn irgendwo meine eigene Haut nicht groß genug ist für all das, was ich gerade brauche, bevor ich platz, dass es da das als Weg für mich gibt, ich gebrauchen kann. Und tatsächlich bei Musik bin ich ähnlich. Also ich erlebe das immer über meine Playlist, die so irgendwo im Auto oder bei der Arbeit läuft. Also sobald ich das Bedürfnis habe, dass mir meine normale Playlist mit der lauten Musik, wo alles so von Queen über Karneval bis weiß ich nicht was drauf ist, wenn mir die zu laut ist und ich das Gefühl habe, boah nee, da habe ich gerade keinen Nerv und ich anfange auf klassische Musik zu wechseln, dann merke ich auch, irgendwas ist gerade nicht so.
Und die macht dich dann glücklich, die klassische Musik?
Ich würde es nicht glücklich nennen, aber es hilft mir, also ich brauche das gerade einfach im Moment, um für mich stabil zu sein. Weil alles andere ist mir dann zu viel. Und dann ist auch gern mal unten meine Bürotür zu, die ist sonst nie zu, aber wenn meine Bürotür zu ist und ich dann einfach für mich bin und klassische Musik dann läuft und mein Stressball Gebrauchsspuren bekommt, dann bin ich auch schnell wieder zurück.
Ja, das ist doch gut, so Mechanismen zu haben. Jetzt lächelst du dann zukünftig noch dazu. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Und wenn die Bürotür zu ist, dann kriegt sie ja auch gar keiner mit.
Ja, ich habe immer so die Eigenart, Musik braucht eine Lautstärke. Das ist unten für mich immer so eine Umgewöhnung, weil letztens sagte jemand aus dem Sekretariat, als sie da eben spielt mir das Lied vom Tod von aus The Good, The Bad and The Ugly. Wie heißt denn das? Ich glaube, Spiel mir das Lied vom Tod ist tatsächlich
ich auch. Ich habe heute zum Einstieg in diesem Podcast schon bewiesen, dass Musikkompetenz heute nicht ausgeprägt ist.
Ja, das ist tatsächlich auch dieses bekannte Western-Theme. Hm. Als das lief, es muss wohl jemand ins Büro reingekommen sein und ein bisschen kritisch geguckt haben. Ich dachte, ja, Entschuldigung, ich mach's ein bisschen leiser. Aber Musik braucht halt irgendwie bei mir eine Lautstärke. Mhm. Ich beschalle auch ganz gerne die halbe Innenstadt, habe ich das Gefühl. Aber das ist für mich auch Ausdruck von, tatsächlich ist Musik eine meiner Formen, Stimmung auszudrücken. Weniger im Sinne des Selbstmachens, aber vor allen Dingen im Hören.
Und somit sind wir fast schon beim Blumenkübel der Woche.
Ja, sollten wir noch Informationen weitergeben.
Aber das war jetzt gerade so eine galante Überleitung, weil du sagtest, ne, es hat was mit Lautstärke zu tun und würde gerne den Blumenkübel der Woche an der Stelle vorziehen, bevor wir die sonstigen Informationen machen, weil das gerade so schön passt. Ich war nämlich diese Woche beim Rudelsingen. Und das war ein schöner Glücksmoment.
Was ist Rudelsingen?
Weil ganz viele Menschen in einem Raum zusammenkommen, die einfach lauthals vor sich hin singen, egal ob sie den Ton treffen oder nicht. Und man kann übrigens auch total witzigerweise immer lernen, wie eigentlich der richtige Text zu dem Lied geht, weil manchmal singen wir ja auch einfach irgendwas vor uns hin.
Ich kenne das, ja.
Und vorne auf der Bühne standen in dem Fall jetzt zwei Herren, die haben die Lieder begleitet mit Gitarre, Musik und haben so ein bisschen so ein bisschen dirigiert, damit es jetzt nicht ganz aus dem Ruder läuft, das Gesinge und haben sich ein Potpourri an Liedern.
Potpourri?
Ich habe wohl Hunger mit Blick auf die Uhr, ich könnte ein Püree vertragen.
Potpourri.
Also einen bunten Mix an Liedern zurechtgelegt und im Hintergrund lief der Text immer mit, sodass man auch eine Chance hatte, sich den Text mal anzugucken und vielleicht das eine oder andere auch zu lernen. Und da waren wirklich nette Sachen dabei. Also, wir haben gesungen Veronika und Lenz ist da von den Comedian Harmonists über Tulpen aus Amsterdam, über YMCA und, du bist schon am Start, Cello von Udo Lindenberg und Astronaut, also du merkst, es ging so einmal quer durch die Musikjahrzehnte und da sind einfach immer wieder schöne Veranstaltungen, weil Menschen zusammenkommen und einfach miteinander singen, ohne dass ich nach rechts und links gucken muss, ob die Art und Weise, wie ich die Tonlage gerade interpretiere, in das Gehör meines Nachbarn passt, weil das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es gibt einen einzigen gemeinsamen Arbeitsauftrag und das ist einen zufriedenen, guten Abend zu haben.
Schick
und zusammen lauthals Lieder zu schmettern.
Schick mir das mal.
Mach ich.
Klingt musikauswahlmäßig klingt das nach meinem.
Wild. Aber gut, es war schön. Das war mein Blumenkübel-Glücksmoment der Woche. Und deiner?
Also mein Blumenkübel-Glücksmoment der letzten Zeit ist so schon mal in der engeren Auswahl für den Frontrunner für Ende des Jahres Rückblick das Highlight des Jahres so. Wird mit Sicherheit auf der Top-10-Liste unter den ersten 5 wahrscheinlich auftauchen.
Das ist eine Ankündigung.
Ja, das ist schon, ich war bombastisch begeistert. Mittwoch kamen nämlich die Osterkerzen meiner Pfarrei, die ich im Saarland bestellt.
Mhm.
Und der Lieferant hat dann nur zu mir gesagt, sind Sie der Herr Markwatzen? Ja, hier ist von der Mitarbeiterin ein Geschenk für Sie. Danke.
Von der Mitarbeiterin der Kerzenfabrik.
Mhm.
Ah, okay.
Dann hat die Mitarbeiterin der Kerzenfabrik mir eine Kerze geschenkt. Aber nicht irgendeine Kerze. Es gab eine Kerze, da war ein Union Jack drauf und ein Foto von mir im Outfit von Her Majesty, ihrer Majestät der Queen, das man von meinem Instagram-Account gezogen hat und dann auf eine Kerze gedruckt hat.
Und kennst du die Mitarbeiterin?
Ich habe mit der öfter schon telefoniert, gesprochen und ich mag die total gern, auch wenn wir uns nie gesehen haben bis jetzt. Aber sie ist total sympathisch und super. Ich grüße Frau Groß, hallo. Grüße.
Wie schön, was für ein schöner Glücksmoment.
Und ich musste so herzlich lachen. Ich war den Tränen nah vor Lachen und war einfach gut gelaunt und glücklich. Hab, glaube ich, schon 25 Leuten diese Kerze geschickt. So nachdem, guck mal, was ich geschenkt bekommen habe.
Und kommt ihr dann in der Osternacht auch zum Einsatz?
Die wird nie angezündet.
Oh.
Die Kerze steht da zu Hause bei mir oben im dürfen sich Gäste dieser Wohnung gleich auch noch angucken gehen. Die steht im Esszimmer neben meiner God Save the King Spieluhr, die auch God Save the Queen spielen kann.
Allzeit bereit.
Allzeit bereit und steht da und wird von mir bestaunt, bewundert und allen Leuten gesagt, guck mal, habe ich geschenkt bekommen.
Ja, schön.
Ich bin sehr stolz, habe mich sehr drüber gefreut. Eines der besten Geschenke der letzten Jahre gefühlt.
Großartig.
Und es ist nur eine Kerze.
Großartig. Wir werden einen Bildbeweis nachliefern.
Ja, gibt's.
Wo kann man den sehen, Heiko, den Bildbeweis?
Auf jeden Fall gibt's das auf meinem Instagram-Account zu sehen. Ich habe davon ein Video hochgeladen.
Dann verrate mal, wie dein Instagram-Account heißt.
Auch @Zimmermannssohn.
Und der zum Podcast heißt wie?
Leto Ziso.
Wunderbar.
Tja, da kann man uns Nachrichten schicken. Man sollte uns folgen, man sollte allen möglichen Leuten von uns erzählen, weil dieser Podcast ist sehr gut.
Und sorgt vielleicht für kleine Glücksmomente, wenn es gut läuft.
Wenn es schlecht läuft, für große.
Wann hören wir uns wieder?
Am 5.5. Ich bin top vorbereitet.
Das ist ganz wunderbar. Und vielleicht laden wir zum Abschied ein, sich die Leiterfrage zu stellen. Wenn die höchste Stufe die 10 ist und die niedrigste Stufe die 0, wie groß ist deine Zufriedenheit? Auf welcher Stufe stehst du jeden Tag bis dahin?
Schickt uns eure Antworten, schickt uns Fragen, meldet euch bei uns.
Wir freuen uns.
Wir hören uns.
Tschüss. Tschüss.